Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. An diesem Sonntag soll über die Geschichte der Heilung eines Blindgeborenen nachgedacht werden. Sie steht im Johannesevangelium im 9. Kapitel. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Liebe Gemeinde, warum geschehen schreckliche Dinge? Warum wird einer krank und erleidet Schweres? Warum lässt Gott so viel Böses in der Welt zu? So viel Terror, Angst und Not, wie es in diesen Tagen gibt, gab es lange auf dieser Welt nicht mehr. Und ist das alles die Folge von Schuld, von menschlichen Versagen, von Versäumnissen? Die Jünger sehen den Blindgeborenen und sie fragen Jesus: Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Sie kennen diese Frage: Warum ist etwas passiert? Und dieser Frage, der gehen wir oft bohrend nach. Und dieses Warum ist auch wichtig, liebe Gemeinde. Es wird in der Bibel zugelassen. Nicht nur als eine Frage, die wir uns selbst zu stellen haben und anderen, sondern eine Frage, die wir Gott selbst stellen. Warum lässt du das zu? Am Kreuz sagt Jesus: Warum, Gott, hast du mich verlassen? Und ganz sicher ist es wichtig, dass wir prüfen, warum geschehen Dinge? Was haben wir versäumt? Aber die Frage selbst wird irgendwann quälerisch. Sie hinterlässt eine tiefe Verzweiflung, weil wir letztlich keine Antwort finden. Krankheit als Lohn für alles Schlechte, Gesundheit als Lohn für alles Gute. Jesus weist diese Frage zurück. Weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Denn diese Frage, liebe Gemeinde, sie ist rückwärtsgewandt. Dann lassen wir uns von der Vergangenheit unsere Zukunft bestimmen. Nun sagt Jesus aber: Es geht gar nicht um unsere Werke und unser Tun, sondern es geht um Gottes Werk. Nicht unsere Sünde bestimmt, nicht unsere Versäumnisse sind entscheidend, sondern Gott ist entscheidend. Es geht letztlich nicht um unser Warum, sondern es geht um Gottes Wozu. Das heißt, unsere Gegenwart ist nicht allein das Produkt der Vergangenheit, sondern zugleich der Gegenwart Gottes, der uns Zukunft geben will. Dann zählt die Herkunft weniger als die Zukunft. Und das Warum wird schwächer als das Wozu. Um diese entscheidende Kehrtwendung, um diese wirkliche Zeitenwende geht es in der Geschichte des Blinden. Das Wunder, dass der geheilt wird, das ist noch nicht verstanden, wenn man sagt, da ist ein Blinder gesund geworden. Der Blinde wird geheilt, die Krankheit wird ein Ort von Gottes Handeln. Der Reformator Calvin hat dazu einmal geschrieben: Ich begnüge mich mit der einfachen Erklärung, dass, wie der Mensch anfangs aus Lehm gemacht war, so auch Christus Lehm verwandt hat, um das Augenlicht neu zu schaffen, indem er bei einem Körperteil dieselbe Schöpferkraft bewies wie der Vater bei der Erschaffung der ganzen Menschheit. Calvin hat recht, es geht bei dieser Geschichte darum, die Schöpferkraft Gottes exemplarisch an diesem einen Menschen deutlich zu machen. Es geht tatsächlich darum, dass es um den Leben des Anfangs geht. Es ist eine Handlung, die deutlich macht, mit Christus ist eine neue Welt angebrochen. Eine Welt, wo Gott in dieser Gegenwart wirksam ist. Wo Christus das Licht dieser Welt ist. Und wir, liebe Gemeinde, wir dürfen Kinder des Lichts haben. Und deshalb diese Geschichte, und wenn Sie das ganze Kapitel lesen, sehr spannend, dann sehen Sie, dass diese Geschichte voller Doppelbödigkeiten ist. Zunächst ist es ja nur, dass Jesus aus in den Sand spuckt und da einen Brei knetet. Aber eigentlich ist es die Schöpfungsdimension. Gott knetet den Menschen, er macht den Menschen aus Lehm, er schafft Adam, den Menschen von der Erde, Adama, die Erde. Dann sehen wir nämlich nur ein Mirakel, wenn wir nicht sehen, was dahinter ist. Und dann erzählt Johannes so, dass deutlich wird, seht ihr eigentlich das, was da geschieht? Oder seht ihr nur, dass ein Blinder gesund geworden ist? In den nachfolgenden Versen wird nämlich deutlich, dass die anderen Leute gar nicht verstehen, was geschehen ist. Und sagen, warum macht er das? Warum heilt er jemanden am Sabbat? Warum hat er diesen Menschen geheilt? Und sie gehen zu seinen Eltern und sie befragen ihn persönlich und sie stoßen ihn aus der Synagoge aus, weil er sich hat heilen lassen. Und da sieht man, dieses Sehen, was Jesus gelehrt hat, das können die Leute drumherum noch nicht. Es geht also um eine Heilung, die uns alle betrifft. Sehen wir, worum es wirklich geht. Wir feiern heute die 40-jährige Partnerschaft mit Padilla. Und da geht es genau um auch diese Frage. Sieht man, worum es wirklich geht? Ingolf Matz ist heute unter uns. Er hat von einem Besuch einen kleinen Bericht dabei und den würde ich jetzt gerne hören mit Ihnen zusammen.
Als wir 2014 zum ersten Mal Padilla besuchten, waren wir nur eine kleine Gruppe. Es wurde uns deshalb die Möglichkeit eröffnet, eine Favela in Taquera zu besuchen. Die zwei Töchter waren in Padilla und sie und ihre Familie erlaubten uns den Besuch. Schon bei der Einfahrt kamen wir an einem riesigen Lager vorbei, in circa 1,5 bis 2 Kubikmeter großen Behältern waren Plastikteile gesammelt, in erster Linie leere Flaschen. Davon, vom Sammeln dieser Plastikteile, lebte das ganze Viertel, beziehungsweise eigentlich sogar der ganze Stadtteil. In der rot zusammengezimmerten Hütte, in der die Mädchen vorher gelebt hatten, begrüßte uns die Mutter. Die Familie war in der Hoffnung auf ein besseres Leben vom Land in die Stadt gezogen. Mit Hilfe eines Übersetzers klagte uns die Frau ihr Leid. Als der Vater dann dazu kam, haben wir schleunigst die Behausung wieder verlassen. Alkohol und Drogen hatten ihn zu einem jähzornigen, unberechenbaren und aggressiven Despoten werden lassen. Wir verstanden nur zu gut, warum die Behörden die Mädchen aus diesem Milieu nach Padilla überwiesen hatten.
Die Blinden, die waren ausgeschlossen aus der Gesellschaft und am Ende dieser Geschichte wird dieser Blinde auch ausgeschlossen aus der Synagoge. Die Kinder, die aus den Favelas kommen, die sind ausgeschlossen aus der Gesellschaft in Brasilien. Und das, was wir damals erlebt haben, dass wir in eine Favela hineingehen durften, das werden die allermeisten Menschen, die da um diese Favela herum leben, niemals tun. Es ist ein No-Go, dahin zu gehen. Und es ist auch wirklich hochgefährlich. Es war nur deshalb möglich, weil wir mit einem Wagen der ABEFI gekommen sind, also der Organisation, die Padilla hat. Und die Leute wussten, die Leute, die da drin sitzen, das sind Leute, die uns helfen wollen. Sonst ist es für viele Leute, die in Favelas gehen, geradezu selbstmörderisch, da in so eine Favela reinzugehen. Weil da eine unglaubliche Aggressivität herrscht gegen die, die eben die anderen sind, die ihnen ihr Leben so schwer machen. Und als Sebaldo Nürnberg diese Arbeit in Padilla angefangen hat, da hat er im Grunde eine solche Heilungsgeschichte angefangen. Er hat ein Auge gehabt für das Elend der Menschen. Und er war keiner, der so geguckt hat, was ist sozial alles schwierig im Land, sondern man sieht an dieser Geschichte ganz genau, dass er das gemacht hat, was wir hier im Evangelium hören. Er hat sich den angeguckt, der ihm da direkt vor die Augen kam. Als Padilla gegründet wurde, hatte er die Mütter seiner armen Vorstadtgemeinde in Novo Hamburgo vor Augen. Er hat gesehen, dass sie sich oft um ihre Kinder nicht richtig kümmern konnten, weil sie arbeiten mussten, weil sie in die Fabriken gehen mussten und die Kinder nicht richtig behütet waren. Da hat er zuerst einen Kindergarten aufgemacht, einen Kindergarten für Kinder ab 0 Jahren. Den gibt es auch bis heute noch. Und später hat er den Müttern gesagt, in den Ferien, da könnt ihr die Kinder zu mir bringen, dann seid ihr entlastet. Das, was zurzeit bei uns so auch im Rahmen eines Wohlstandsgeschichte erörtert wird, ja, die Kinder haben 13 Wochen schulfrei, aber die Eltern haben nur 30 Tage Ferien. Was macht man mit Kindern in der Zeit? Damit hat sich Nürnberg ganz praktisch beschäftigt. Und er hat dieses Heim in Padilla gefunden, hat die Kinder dahin gebracht. Und als er da war, hat er gesehen, in den Wäldern da drumherum, in diesen kleinen Dörfern, da gab es überall Kinder, die nicht ordentlich betreut worden sind, die verwahrlost waren. Und dann hat er sich um diese Kinder gekümmert. Er hat gesehen, was war. Wenn wir diese Geschichte richtig verstehen wollen, dann geht es zuerst einmal darum, schaut genau hin. Wenn wir Kinder des Lichts sind, dann haben wir die Aufgabe, genau hinzusehen. Licht macht das Leben hell. Wenn es leuchtet, dann kann man die Sachen erkennen. Und dann geht es aber weiter. Wenn man sieht, dann muss man etwas tun. In ganz vielen Geschichten, in Heilungsgeschichten heißt es, Jesus sah den Menschen und dann heißt es, und es jammerte ihn. Er war betroffen. Nürnberg war jemand, der hat sich davon betreffen lassen. Er hat das ganz ernst genommen, dass er da Menschen hatte, die mit ihrem Leben nicht zurechtkamen. Und er hat gesagt, da muss ich etwas tun. Er hat einen Blick dafür gehabt und er hat die Begabung gehabt, tatsächlich eine Heilung vorzunehmen. Ist ja interessant hier im Evangelium, da wird erst erzählt, Gottes Werke sollen getan werden an diesem Blinden und Jesus als Gottes Sohn tut dieses Werk. Und dann sagt er aber seinen Jüngern, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Und damit ist klar, wir als Kinder des Lichts, wir gehören in diese Heilungsgeschichte hinein. Wir haben die Möglichkeit, etwas für andere zu tun. Wir haben die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Gott traut uns zu, dass wir Werke des Lichts, der Güte, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit tun. Da möchte ich Ingolf bitten, die zweite Geschichte vorzulesen.
Bei unserem letzten Besuch hatten wir Gelegenheit, an der feierlichen Eröffnung des neuen, renovierten Kinderhauses teilzunehmen. Pfarrer Bergner hat in seiner Ansprache, die man übrigens immer noch auf dem YouTube-Kanal der Michaelsgemeinde nachsehen kann, über die Öffnung von Türen gesprochen. Als dann die Türen zum neuen Haus geöffnet wurden, machten wir eine Besichtigung. Ein kleiner Junge, der mir gerade so bis zum Oberschenkel reichte, zog mich an der Hose. Er ließ mich nicht los, bis ich ihm abseits unserer Gruppe in ein Zimmer folgte. Er deutete immer wieder auf den unteren Teil eines Etagenbettes und dann auf sich. Das ist meins, wollte er sagen. Wahrscheinlich war es das erste Mal, dass er irgendetwas sein Eigen nennen konnte. Das Strahlen in seinen Augen machte klar, dass jeder Cent, den wir erübrigen können, hier gut angelegt ist.
Licht, liebe Gemeinde, das ist eine Lebenskraft. Und das heißt, das Licht verwandelt. Wir kennen es ja aus dem Schulunterricht. Die Photosynthese sorgt dafür, dass die Blätter in den Bäumen grün werden. Da wird Licht verwandelt. Aber wir selbst als Kinder des Lichts sind so etwas wie die Brechung des Lichtes. Man kann ja Licht nur sehen, wenn es sich an einem Gegenstand bricht. Auf der Welt ist es hell, im Weltall, wo nichts ist, ist es dunkel. Das Licht der Sonne reflektiert sich an der Erde. Und das Licht Gottes reflektiert und soll sich reflektieren an unserem Leben. Und wo das geschieht, da verwandelt sich etwas. Und die Geschichte, die Ingolf gerade erzählt hat, ist eine sehr zentrale Geschichte für diese Kinder, dass sie nämlich ein Zuhause haben. Sie kommen aus einer unbehausten Welt. Sie kommen aus einer Welt, wo sie morgens kein Frühstück bekommen, wo sie nicht wissen, was sie sich anziehen sollen, wo sie oft von Drogendealern durch Sexualdelikte und dergleichen in ganz schlimme Sachen verwickelt sind. Und da, in Padilla, haben sie ein Zuhause. Und das bedeutet, Geborgenheit zu erleben, Liebe, Schutz. Es bedeutet auch, neue Möglichkeiten zu haben. Man wird in die Schule geschickt. Es gibt eine Hausaufgabenkontrolle. Das, was da geschieht, bedeutet, dass ein Mensch sich entfalten kann. Als ich das erste Mal in Padilla war, da habe ich den Pfarrer Nürnberg mit den Kindern erlebt. Und das war wirklich eine erstaunliche Erfahrung. Dieser Mann ist sozusagen, könnte sagen, wie ein Rattenfänger gewesen. Also diese Kinder sind auf diesen Mann sozusagen abgefahren, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Die haben gespürt, dieser Mann ist sozusagen so der ruhende Pol von dem allem. Obwohl er ja nicht direkt die Verantwortung vor Ort hatte. Es war jemand anderes, der das Heim geführt hat und die ganzen Erzieher, die da waren. Aber er kam regelmäßig in dieses Heim, damals war er schon pensioniert. Aber die Kinder haben an dem Mann gespürt, das ist einer, der für uns da ist. Und das ist das Zentrum dieser Geschichte. Jesus will uns deutlich machen, ich bin für euch da. Und ihr dürft für andere Menschen da sein. Wo das die Erfahrung wird, liebe Gemeinde, dass man weiß, da ist einer für mich da, dann verblasst die Frage nach dem Warum. Dann ist man mit dem zufrieden und dann gewinnt man die Kraft, weiterzuleben und etwas zu gewinnen am Leben. Dann wird die quälende Frage, das Warum, verwandelt in Zutrauen zu Gott und zum Leben. In Padilla ist das oft geschehen, in den letzten 40 Jahren, auch dank unserer Hilfe. Aber es kann überall geschehen und es soll vor allem auch bei uns geschehen. Dazu segne uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.